Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.
Genau so sieht es aus. Jetzt wird wieder Klartext gesprochen. Ich freue mich auf diese Folge, denn sie dreht sich um das Thema Digitalisierung. Und es wäre so schön, wenn wir einfach die nächsten Minuten ein Loblied auf die Digitalisierung in Deutschland singen könnten. Aber es sieht doch ein wenig anders aus in unserem Land. Es gibt viele Herausforderungen, es gibt noch viele Hürden, die genommen werden müssen. Und es gibt aber auch ein paar Ideen, die wir heute hier präsentieren wollen, wie wir das Ganze vielleicht ein bisschen leichter nehmen und welche Anstrengungen es auch gemeinsam braucht. Mein Name ist Andrea Gerhardt und mir gegenüber sitzt auch heute wieder Frank Ferchau, geschäftsführender Gesellschafter der Able Group.
Ja, hallo, lieber Andrea. Ja, da sagst du was. Ja, Sorgenkind ist ein Begriff, den man in diesem Zusammenhang mit der Digitalisierung bei uns in Deutschland leider zu oft hört. Aber auch Begriffe wie digitalpolitischer Stillstand oder Schneckentempo, das alles spricht ja eigentlich schon für sich. Auf dieses Thema muss auf jeden Fall mehr Bewegung, mehr Dynamik und das ist genau das, worüber wir uns austauschen wollen heute.
Auf jeden Fall, du bist ein erfolgreicher Unternehmer und Kenner der Branche. Ihr seid da ganz nah dran an dieser digitalen Transformation und darauf freue ich mich sehr. Wer auch ganz nah dran ist, ist der Digitalexperte Sascha Lobo. Wir starten mit einem Zitat von ihm.
Ob Deutschland auch in 20 Jahren noch ein reiches Land ist, hängt davon ab, wie die KI-Transformation gelingt.
Das ist auf jeden Fall ein Statement, lieber Frank. Müssen wir uns wirklich ernsthaft Sorgen machen, dass unser künftiger Wohlstand wirklich von einem Thema wie der künstlichen Intelligenz abhängt?
Ja, die gute Nachricht ist, ich glaube schon, Andrea, dass wir es noch in deinen eigenen Händen haben, entgegenzusteuern. Aber klar ist eben auch, wir müssen es anpacken und zwar zügig. Insofern finde ich, kommt der Weckruf vom Sascha Lobo zur rechten Zeit. Ich weiß auch nicht, ob ich mich auf 20 Jahre festlegen möchte. Aber das ist richtig, dass unser zukünftiger Wohlstand in einem so hochentwickelten Land, wie wir es sind, dass wir kämpfen müssen, um diesen Wohlstand zu verteidigen. Und da ist es in der Tat so, dass Zukunftstechnologien wie AI oder künstliche Intelligenz eine ganz elementare Rolle spielen. Und das wird ja auch dadurch noch beschleunigt, dass zentrale Backbones unserer industriellen Fertigung wie Automobilindustrie oder auch die Chemieindustrie uns seit über 100 Jahren in diesen Wohlstand geführt haben, vielleicht ihren Zenit schon überschritten haben. Das heißt, wir brauchen Anschlusstechnologien, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen. Und das ist umso schwieriger oder umso bemerkenswerter, dass wir offensichtlich im Bereich AI oder KI an Boden verlieren und uns, wie bei vielen anderen digitalen Technologien, zunehmend abhängig machen von Entwicklungen aus den USA oder auch China. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier jetzt selber aktiv werden, dass wir Rechenkapazitäten aufbauen, kluge Köpfe entwickeln, binden. Und dann klappt das vielleicht auch, dass wir eben diesen seitwärts oder leichten Abwärtstrend, den wir gerade erleben, eben nicht nach vorne projizieren, sondern dass mit der Wohlstandssicherung, mit der Art und Weise, wie wir heute leben, dass wir das auch in Zukunft sehen werden.
Sascha Lobo ist ja nicht der Einzige, der den Finger in die Wunde legt. Es gibt in Deutschland einige Sachen, die, sage ich mal, nicht so gut vorwärts gehen. Wir lieben es zu regulieren. Ich sage nur ein Stichwort, Datenschutz. Und ja, da eher, wie du eben schon sagst, auf der Bremse stehen in Sachen Zukunftstechnologien. Was würdest du sagen, wo genau stehen wir deiner Meinung nach auf der Zukunftsbremse?
Ja, wir stehen mit beiden Beinen auf der Bremse in der Tat. Und zwar, und das ist das Tragische, oftmals bevor der Zug überhaupt losgefahren ist. Alle in diesem Land sprechen gerade von technischen Innovationen, AI, KI und so weiter und so fort. Aber wir reden oftmals zu sehr problemfokussiert, als über die Chancen zu reden. Wir haben ein Haltungsthema. Also von daher finde ich es gut, dass Frau Bettina Stark-Watzinger, unsere Forschungsministerin, einen Aktionsplan künstliche Intelligenz vorgestellt hat. Jetzt müssen wir mal schauen, was davon konkret und schnell umgesetzt wird. Denn an guten Plänen, Wumsen oder wie auch immer, Strategien mangelt es uns ja nicht, sondern unser Thema ist ja genau der letzte Meter. Wir brauchen Umsetzung, wir brauchen Machen, wir brauchen messbar spürbare Verbesserungen des Umfelds, wir brauchen Wirtschaftserfolge. Lass uns mal das Beste hoffen.
Ich habe es eben schon angedeutet, in Deutschland wird tatsächlich ja sehr viel reguliert. Verbauen wir uns mit diesen Regulierungen selber den Weg? Wie ist da deine Einschätzung?
Ja, ich sag mal, bei uns ist die Innovationsmaus ja noch nicht mal aus dem Loch. Ja, da kommt schon der DSGVO-Beauftragte und will mit uns über Folgen diskutieren. Ja, am besten habe ich das erzählt. Ja, ich hatte mal eine DSGVO-konforme Geburtstagsliste, wo aber keine Namen drauf standen, weil das natürlich nicht mehr ging.
Nein, das hast du noch nicht erzählt.
Doch, genau so war das. Hilft aber leider nicht weiter, weil du zwar weißt, wer heute geboren worden ist, aber leider das nicht zuordnen kannst. Das ist sozusagen exemplarisch, wie wir hier mit DSGVO umgehen. Ja, ich meine, wir müssen schauen, dass wir da eine neue Haltung entwickeln, dass wir insgesamt die gesamte Digitalisierung nach vorne kommen. Und das betrifft alle Themen von der Internetnutzung, von dem Internetangebot über digitale Gewerbeanmeldung, Kfz-Zulassung und so weiter und so fort. Das läuft im Ausland deutlich besser. Der Zug ist noch nicht abgefahren, aber in meinen Augen können wir schon die roten Lichter des Endes sehen. Wir müssen gucken, dass wir an Dynamik aufwenden und auch, wie eben gerade auch schon gesagt, dass wir in den Köpfen eine Veränderung dahingehend erreichen, dass wir Chancen sehen, die mit AI und KI verbunden sind.
Ich frage mich so, wo stehen wir da eigentlich beim Standort in Deutschland? Weil ich habe gesehen, dass KI, also in diesem Themenpunkt der KI, Deutschland eher als Drehscheibe gilt als KI-Destination. Also das hat die Studie der Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung herausgefunden. Also wir kriegen die Talente aus Fernost und Osteuropa, wir bilden sie hier aus, aber am Ende gehen sie dann doch gerne in die USA, vielleicht weil ihre Ideen da mit weniger Regulierung dann auch besser umzusetzen sind. Also meine Frage ist, wie schaffen wir das denn, mehr Mut zu haben in der Innovation und auch diese Menschen bei uns zu lassen?
Ja, da hast du vollkommen recht, Andrea. In meinen Augen fehlt uns die Kultur, die es Entrepreneuren möglich macht, ihre Ideen zu verwirklichen und vor allem nicht nur als Startup an den Start zu bringen, sondern auch groß zu skalieren. Wir brauchen dazu mehr innovationsfreundliche Infrastruktur. Und interessanterweise springen wir ja insbesondere dann auf, wenn es anderen Unternehmen aus anderen Ländern gelingt, Innovationen produktreif zu machen. Und dann kommen wir und sagen, wir subventionieren wie diese Innovation oder diese Innovation in Deutschland, wie zum Beispiel jetzt die Standorte in der Region Magdeburg, mit unendlich viel Geld. Anstatt eigene Ideen dort zur Marktreife zu führen, holen wir uns ausländische Ideen rein und fördern die wiederum mit Mitteln. Also von daher glaube ich, dass wir im internationalen Wettbewerb, was das betrifft, was also Fachkräfte betrifft, was die Innovationskultur betrifft und was die Dynamik betrifft, deutlich hinter den USA stehen und natürlich auch massiv hinter Asien.
Wenn wir jetzt einen Blick auf dich und auf dein Unternehmen richten, inwiefern oder an welcher Stelle spürst du denn Regularien, Richtlinien, die dich eher ein bisschen behindern, als dein Schaffen oder euer Schaffen zu fördern?
Da gibt es so viele Stellen, wo man sagen würde, okay, pass mal auf, das ist jetzt gerade schwierig. Ich mache dir ein Beispiel, das ist die Gender-Problematik. Also ich kann das super nachvollziehen, dass jeder in unserer Gesellschaft individuell angesprochen werden möchte. Auf der anderen Seite ist es aber für uns eben auch mit extremen Aufwendungen verbunden, zum Beispiel diese Diversität komplett durch die IT zu treiben. Ja, wir sprechen hier schnell von einem 7-stelligen Betrag, 1,5 Millionen, um das kleine D von der Stellenanzeige bis zum Abschlusszeugnis dann auch tatsächlich möglich zu machen. Damit sind wir aber noch nicht bei den Toiletten, bei dem Umbau der Infrastruktur und so weiter angekommen. Da frage ich mich manchmal, ob das richtig eingesetzte Innovationen sind, weil faktisch bringt uns das zunächst mal keinen Schritt weiter.
Ich verstehe dein Beispiel sehr, sehr gut, aber muss sagen, ich bin ein bisschen in einer anderen Position, weil ich denke, es ist eben eine Welt, in der wir leben, in der wir manche Werte nicht gelebt haben. Und in Deutschland sind uns Werte ja sehr, sehr wichtig. Und wenn wir gerade vielleicht in der letzten Zeit nicht alle inkludiert haben oder auch nicht klimagerecht waren, dann finde ich, sind auch Investitionen in so einen Punkt, die jetzt vielleicht sehr hoch erscheinen, eine gute Möglichkeit, um da nochmal einen Punkt zu machen. Das wäre so mein Standpunkt zum Thema.
Das ist ein guter Punkt, Andrea. Vielen Dank dafür. Das trifft nämlich den Kern der Debatte. Wir Deutschen neigen dazu, die Themen aus einer kulturellen Absolutheit zu betrachten. Und es fehlt uns Maß und Mitte. Darum geht es. Mir geht es nicht um den Punkt des Gendern an und für sich. Das können wir ja gerne tun. Aber wir brauchen, glaube ich, mehr Varianten und auch Interpretationsvielfalt, ohne sofort mit dem erhobenen Zeigefinger zu sein. Nein, wenn du die Ansprache nicht sofort in der gesamten Komplexität jetzt gerade formulierst, dann ist das schon schlecht. Mhm. Ja, wie letztlich in einem anderen Podcast, ja, der sprach die ganze Zeit von Gästinnen. Alles klar, können wir gerne tun, aber in meinen Augen, das in der Digitalisierung von A bis Z so durchzuziehen, da sage ich, gibt es gegebenenfalls Dinge, die wir repriorisieren können. Darum geht es. Aber ich habe noch ein anderes Thema für dich.
Gerne.
Wir sind ja, wie du weißt, ein Unternehmen, von dem du in der Regel Bits und Bytes bekommst oder ein paar ausgedruckte Pläne. Trotzdem machen wir jetzt für 16 Niederlassungen einen Öko-Audit, wo geguckt wird, ob die Leute richtig Papier sortieren und wie wir zukünftig den Papierverbrauch in unserem Unternehmen erheben. Das ist zwar nur ein kleines Thema, kostet 50.000 Euro. Aber ich frage mich, ob wir hier die Ressourcen richtig einsetzen, wenn gleichzeitig Innovationen für morgen auf den Weg gebracht werden können. Und so zieht sich das durch.
Interessant, auf jeden Fall zum Thema Nachhaltigkeit sprechen wir in unserer nächsten Folge auch. Da können wir schon mal einen Teaser nach vorne machen. Und wir können auch einen Teaser zurück machen zu unserer ersten Folge, falls ihr die noch nicht gehört habt. Da haben wir auch einmal ausführlich über das Thema Öko-Audit gesprochen. Und da könnt ihr euch gerne auch nochmal ein Bild von machen. Jetzt haben wir so ein bisschen hier in den Standort Deutschland reingeguckt. Mhm. Mit deinen Erfahrungen, ihr seid international tätig, habt viele Niederlassungen in anderen Ländern. Du bist da auch oft natürlich vor Ort. Wie sieht das denn da aus mit den Regulierungen? Wirst du da eher gehindert oder wirst du da gefordert und ab und zu wird auch mal eine Tür aufgemacht und gesagt, ah, eigentlich ist das bei uns so, aber diesmal könnt ihr rein, weil wir freuen uns eigentlich, dass die Able Group hier eine Niederlassung aufmacht.
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch immer ganz auf das jeweilige Land an, zumindest in Europa. In Polen, dort, wo wir gerade tätig sind, also Warschau, Danzig, da erlebe ich eine extrem digitale Gesellschaft und da werden wir mit offenen Armen empfangen. Das Gleiche gilt im Grundsatz auch für Spanien, vielleicht etwas weniger digital. In Frankreich sieht es schon ein wenig komplexer aus. Da muss man, glaube ich, als Franzose geboren werden, um das zu verstehen. Aber ich habe dir das ja auch gerade erzählt, ne? Wir haben uns gestern für Australien angemeldet. Da gibt es eine tolle App, heißt MyGov. Und da kannst du sämtliche Behördengänge über MyGov erledigen. Das ist als Deutscher erstmal ein bisschen ungewohnt, aber man sieht, dass es geht.
Wir wollen ja hier auch über Träume und Wünsche sprechen. Und das ist auf jeden Fall ein Traum, den ich für Deutschland habe, dass das irgendwann auch geht und wir das schaffen können, so digital aufgestellt zu sein. Wenn wir jetzt ein bisschen weggehen von den Behörden, ein bisschen rein in unsere Gesellschaft und das Thema digitale Transformation. Was ist dein Gefühl? Sind wir bereit für diese Transformation? Haben wir die Lust, aktiv Teil zu sein und auch die Veränderungen, ich sag mal, zumindest zu akzeptieren?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass es im Grundsatz ein Thema ist, was diskutiert wird. Worüber wir sprechen müssen, ist die Geschwindigkeit, mit der wir Veränderungen akzeptieren. Also was wir brauchen, ist mehr Akzeptanz für dynamische Veränderungsprozesse. Wir versuchen in meinen Augen die Themen immer ganz, ganz klein zu hacken, um dann nur nicht zu viel Geschwindigkeit, um dem Thema der Überforderung von vornherein zu begegnen. Also ich glaube, dass wir dort im Mindset einen Innovationsschub brauchen, um für Deutschland insgesamt eine bessere Wohlstands- und Zukunftsperspektive zu erarbeiten. Und das fängt für mein Dafürhalten schon im Bildungssystem an. Ja, das ist das Thema MINT-Fächer, MINT-Ausbildung, MINT-Akzeptanz. Das hatten wir ja auch schon diskutiert in einer unserer Folgen, wo wir in Deutschland in meinen Augen einen Nachholbedarf haben, um über eine bessere Ausbildung in Zukunft mehr Akzeptanz zu schaffen. Und das ist ein zentraler Punkt.
Da möchte ich mal direkt reinspringen. Du hast auch schon erzählt, dass dein Sohn Informatik studiert. Deine zwei Töchter sind noch in der Schule. Das heißt, du hast einen direkten Einblick in den Schullehrplan, wie man das so schön sagt, Stundenplan. Oh Gott, die Schule ist schon so lange bei mir her, dass ich kaum noch weiß, wie es heißt. Was würdest du sagen? Sind die Lehrpläne, sind die Stundenpläne deiner Töchter up to date? Oder was für Gedanken kommen dir, wenn du mal so guckst, was sie so in der Woche vor sich haben?
Naja. Meine Kinder lesen ziemlich exakt das Gleiche, die gleichen Klassiker, wie das in meiner Schulzeit war. Das hilft natürlich bei der Diskussion des Lernstoffs. Auf der anderen Seite meine ich schon, dass man es deutlich mehr mit neuen Themen anreichern sollte. Und ich glaube, dass die Schüler da viel schneller sind. Ja, meine Töchter, die ja noch zur Schule gehen, für die ist ChatGPT ein Standardwerkzeug, weil es ihnen sofort nach vorne hilft. Inwieweit das schon Einfluss auf den Lehrplan in das Tätigkeitsfeld der Lehrer Einfluss gefunden hat, das kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen. Mein Eindruck ist eher weniger.
Mhm. Dabei gibt es ja auch vielleicht die ein oder andere kreative Idee, wie man ChatGPT auch in der Schule im Deutschunterricht verwenden könnte, um auch Lernen mit so einem Tool besser umzugehen. Ne? Das wäre doch was wir so an Frau Stark-Watzinger da an der Stelle nochmal senden können. Wir wünschen uns da mehr up-to-date zu sein.
Absolut, so ist das. Und wir wissen ja auch, dass das in anderen Ländern deutlich besser, schneller, der Punkt von eben auch dynamischer passiert. Unsere Kinder sind zum Teil in Australien zur Schule gegangen und da ist es eben so, dass, und das war vor 4, 5 Jahren, und da sind die Kinder mit moderner, IT-basierter Infrastruktur aufgewachsen. Und da ging es neben dem Lesen der Klassiker, aber vor allem auch um Projektthemen, zum Beispiel, das fand ich total super, wie gründe ich mein eigenes Unternehmen?
Wow.
Ja, ich weiß nicht, habe ich aber hier auf dem deutschen Lehrplan zumindest in der Tiefe, und wir haben 3 Kinder, noch nicht gefunden.
Oder wie komme ich mit dem Steuerrecht klar? Darüber haben wir ja auch schon mal kurz gesprochen, dass das auch so komplex ist, dass man eigentlich dafür ein Unterrichtsfach bräuchte. Lieber Frank, wenn wir ein bisschen hier in die Able Group reingucken, ihr seid immer irgendwie, habt ihr Touchpoints mit den Themen Innovation, mit den Themen der Digitalisierung. Wie bringt ihr das bei euch voran, beziehungsweise welchen Stellenwert haben diese Themen bei euch?
Das ist natürlich ein riesen Punkt. Ich glaube, viele Menschen, die zu uns kommen, erleben 2 Welten. Eine auf der einen Seite, oder wir sind, glaube ich, in 3 Welten unterwegs, ja, weil wir haben auf der einen Seite die des öffentlichen Diskurses, wo das Thema Datenschutz im Vordergrund steht, auf den Ämtern, wo man so gut wie überhaupt keine Digitalisierung erlebt. Wir haben die des privaten Umfelds, wo wir, glaube ich, alle gut digital unterwegs sind. Und dann hast du die des Unternehmens. Und da kann ich für uns nur sagen, wir sind natürlich im 21. Jahrhundert unterwegs. Das ist natürlich ein Thema, was als Arbeitgeberattraktivität stark einzahlt. Aber natürlich auch unsere Projekte extrem durch Digitalisierung geprägt. Und einer der zentralen Themen, überleg einfach, was sich im Bereich der Automobilindustrie, im Bereich der Digitalisierung gemacht hat. Ich sage nur autonomes Fahren. Also von daher sind wir ein Unternehmen, welches extrem stark auf die Digitalisierung zählt. Und wir müssen uns hier auch für neue Themen öffnen. So war ich jetzt zum Beispiel mit Kollegen auf der Gamescom. Und da kann ich nur sagen, da bin ich, auch wenn ich selber nicht so der Gamescom-Typ bin und vielleicht auch 40 Jahre zu alt, aber das hat mir wirklich Mut gemacht, wie spielerisch Gamification, Digitalisierung dort miteinander verbunden werden, um Zugänge zu schaffen. Und wir haben uns gefragt, gibt es in irgendeiner Form eine Verbindung zwischen Gamern und MINT-Studienfächern und haben hier positive Korrelation gefunden. Von daher für uns ein toller Angang und eine schöne Umsetzung zukünftiger Perspektiven, wie ich finde.
Da müssen wir uns auf jeden Fall mal für verabreden, dass ihr mich das nächste Mal mitnehmt, weil ich war da auch noch nie und ich finde das auch eine faszinierende Welt. Frank, was mich total interessieren würde, wie sieht denn dein digitaler Arbeitsalltag ganz konkret aus? Also wie digital bist du eigentlich unterwegs? Und bist du im Privaten, also der Typ, der jetzt hier die Apple Vision Pro Brille schon vorbestellt hat oder sich sehr, sehr doll auf den Hyperloop von Elon Musk freut? Wie sehr ist das in deinem Privatleben auch verankert?
Naja, in meinem beruflichen Umfeld finde ich es natürlich großartig, dass die Welt heute aufgrund der Digitalisierung deutlich transparenter geworden ist. Die Wegstrecken der Wertschöpfung sind viel schneller und kann man genauer erfassen. Und wenn ich zum Kunden fahre zum Beispiel, dann kann ich mir direkt von unterwegs alle zentralen Zahlen, seine, aber auch meine, digital abrufen und bin bestens im Film, bevor wir in den Dialog gehen. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt in Zeiten hochdynamischer Veränderung umso wichtiger, um schnell reagieren zu können, um schnell zu den besten Lösungen zu kommen. Also von daher hilft die Digitalisierung ungemein, effiziente und zielführende, gute Gespräche zu führen, die dann auch zu schnellen und besten Lösungen führen.
Absolut. Und wie sieht es bei dir privat aus?
Nun ja, Das ist natürlich auch, ich sag mal, wenn ich mit den Kindern kommuniziere, dann rufe ich wenig an, sondern schreibe erstmal irgendwie eine Message auf irgendwelchen Messenger-Diensten.
Essen ist fertig.
Zum Beispiel auch. Und das funktioniert ja immer gut. Von daher prägt es auch mein privates Leben. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch, wenn ich, du weißt ja, ich bin ein Car-Guy, habe ich dir ja mal erzählt, wenn ich ein alten Auto fahre und ich mich nicht über Spur Halteassistenten und so weiter bevormundet fühle und nicht sofort ein Licht blinkt, wenn ich vielleicht mal nicht sofort das Richtige mache.
Das stimmt. Ich nutze sehr viel Carsharing in Hamburg, auch in anderen Städten, wenn ich unterwegs bin. Und da fährt man ja sehr verschiedene Automodelle, weil man nimmt ja das Auto, was dann vor der Tür quasi steht. Und da hat man auch ab und zu ein Auto dabei, wo man denkt, oh mein Gott, das macht so viele Geräusche, so viele Blink-Warnsignale, dass man mehr gestresst ist, als entspannt auf jeden Fall zum Ziel zu kommen, ist auch meine Erfahrung. Wenn wir jetzt nochmal ganz an den Anfang gehen unserer Folge heute, lieber Frank, und uns das Zitat nochmal von Sascha Lobo, dem wirklich klugen Kopf, ins Gedächtnis rufen, dass es davon abhängt, ob wir ein reiches Land sind, ob wir die KI-Transformation schaffen und ob diese gelingt. Was wünschst du dir denn, damit wir positiv bei diesem ganzen Thema in die Zukunft schauen können?
Ja, ich wünsche mir ein Land, welches technik- und innovationsfreundlicher wird, welches Rahmenbedingungen schafft, die dynamische Entwicklungsprozesse fördern, in denen Unternehmen, Menschen, junge Menschen Lust haben, etwas Neues zu entwickeln und hier Zukunftsunternehmen nicht nur gegründet werden, sondern auf lange zu Hause sind und sich in internationale Größenordnungen entwickeln können. Ich wünsche mir ein Land, das für unsere Kinder Chancen vermittelt, die sie für das 21. Jahrhundert benötigen. Ich wünsche mir kurzum mehr Mut, mehr Pioniergeist und natürlich auch mehr technisches Know-how und Akzeptanz in allen Gesellschaftsschichten.
Das sind richtig tolle Wünsche, lieber Frank. Vielen Dank für das wirklich intensive Gespräch. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir Wohlstand sichern sollten durch schnellere Schließungen der KI-Lücke und natürlich des Technology-Gaps zu anderen Ländern. Wir müssen auf jeden Fall eine KI-Destination werden und nicht nur eine KI-Drehscheibe. Und wir brauchen alle auch in der Gesellschaft mehr Offenheit und mehr Akzeptanz für das Thema. Neben der Digitalisierung gibt es noch ein anderes riesengroßes Thema, was natürlich immer aktuell ist. Und das ist der Klimawandel. Und darum soll es in der nächsten Folge gehen.
Genau. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen. Neben Demografie, Digitalisierung ist es eben die Berücksichtigung von Ökologie oder die Verbindung von Ökologie und Ökonomie. Darüber wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Also wie helfen zum Beispiel technologische Innovationen beim Thema Nachhaltigkeit? Wo können wir uns von anderen Ländern vielleicht auch noch etwas abschauen?
Genau.
Und wo können wir etwas besser werden?
Und wo können wir etwas besser werden? Das möchten wir wissen. Mich interessiert natürlich dann auch, was ihr bei der Able Group in Sachen Dekarbonisierung macht, wo ihr da steht. Und die Antworten darauf gibt es in der nächsten Folge.
Ja, perfekt. Da haben wir ja ein tolles Thema für die nächste Folge. Andrea, ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch, wieder mit dir zu sprechen. Lieber Frank, vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns gerne. Und ihr könnt uns übrigens auch auf der Lieblings-Podcast-Plattform von euch bewerten. Das geht zum Beispiel ganz einfach bei Spotify oder bei Apple Podcast. Darüber freuen wir uns auch. Wir freuen uns, besonders wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss und bis dahin.
Ciao, ciao.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die Macherinnen und Macher von morgen.